Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Zwei Stühle, zwei Menschen, ein Buch. Der eine liest vor, die andere hört zu. Danach eventuell ein Gespräch. Keine Hintergrundmusik, kein Schulersatz. Ein Minimalprogramm. Dafür geht es beim Vorlesen und Zuhören um vieles. Um Trost, Zeitvertreib, Vergnügen, Welterfahrung, seelische oder sexuelle Erfüllung. Um alles, was Menschen bewegt.
Prolog. Stimmt die Stimme oder wer stimmt das Ohr?
Die Stimme.
Die Stimme.
Die Stimme.
Demosthenes, geboren 384 vor Christus in Griechenland, wollte von Kindheit an Redner werden, hatte aber eine schwache Stimme. Darum reiste er eines Tages ans Meer, füllte sich den Mund mit Kieselsteinen und schrie damit so lange gegen die Brandung an, bis die Stimmbänder stark wie Bizepse waren, sagt die Legende.
Doch wer stimmt die Stimme?
Und wer stimmt das Ohr?
Wir hören drei Stimmen. Zuerst die Stimme des Schauspielers Jens Wawritschek. Er liest den Anfang von Mary Shelleys Horrorroman Frankenstein vor.
Nur jemand, der es selbst erlebt hat, kann nachvollziehen, wie fesselnd Wissenschaft sein kann. In anderen Studienbereichen dringt man bis zu einem Punkt vor, den andere bereits zuvor erreicht haben, und darüber hinaus gibt es nichts zu entdecken. Aber die naturwissenschaftliche Forschung liefert unablässig Nahrung für neue Entdeckungen und Wunder.
Eine Stimme wie von nebenan. In Wirklichkeit aus einer Konserve, Audiodatei oder Hör-CD, beliebig wiederholbar, immer im gleichen Tempo, mit den gleichen Ticks und Höhepunkten, und jeder kann sie hören, wo er will, wann er will, so oft er will.
Jede auch.
Hört das Ohr diesen Fakt?
Diesen Fake.
Die zweite Stimme. Die Technik hat sich verändert. Ändert das auch das Hören?
Ich bin für diese Welt geschaffen worden, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Vertraut mir.
Das ist die Stimme von Deutschlands erster virtueller Radiomoderatorin, Big Layla. Sie ist KI-generiert.
Frankensteins Enkelin.
Wer hört das? Wieso? Womit?
Natürlich mit den Ohren.
Oder nur mit dem Verstand?
Der kleine Prinz würde sagen, nur mit dem Herzen hört man gut.
Unzeitgemäße Spezies. Kleine Ode auf den Vorleser. Von Dagmar Just.
KI-Spezialisten sagen voraus, dass wir auf einen Stand dieser Technik zusteuern, auf dem die besten KI-Modelle in allen Dimensionen mindestens so kompetent sind wie Menschen, wenn nicht kompetenter.
Dann liest die KI Big Layla uns eines Tages aus Mary Shelleys Frankenstein vor, wie die von Viktor Frankenstein kreierte KI alles tötet, was Frankenstein liebt. Willkommen in der schönen neuen Welt.
Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Präventives Technikbashing von Leuten, die überhaupt nur dank der Technik in diesem Studio sitzen und die KI anpinkeln, ist wohlfeil. Dann lieber die dritte Stimme. Her damit.
Nicht gespeichert. Nicht wiederholbar. Flüchtig. Ein Phänomen. Existiert nur im Augenblick, im Hier und Jetzt. Zwischen zwei Menschen, mit einem Buch, einer Zeitung, in einem stillen Raum, ohne Entertainment, Zirkus und Begleit-Tamtam. Der eine liest vor, der andere hört zu. Das ist alles.
Ach, das ist Esoterik für Anfänger, also Schnee von gestern. Der Mensch von heute will kochen beim Zuhören, bügeln, Auto waschen, Zug fahren. Zeit ist zu kostbar geworden, um sie zu verschwenden.
Arme Tröpfe, die nur nebenbei zuhören können. Am Ende wird ihr ganzes Leben nebenbei vergehen und sie werden nie erfahren, wie beglückend das ist, wenn beide, Zuhörer und Vorleser, von den Gedanken eines Dritten in einem Buch, einer Zeitung, zusammen angerührt und wie zwei Saiten einer Geige zum Klingen oder Lachen oder Nachdenken gebracht werden.
Multitasking hat mit Zeitdruck und Effizienz zu tun, nicht mit Glück.
Eben. Und dieses Vorlesen hat nur mit Glück und nichts mit Effizienz zu tun. Es verbindet uns mit der Zeit, als alles Lesen noch lautes, körperliches Lesen war. Und es schafft eine Intimität, die befriedigender als das beste Zeitmanagement wirkt. Für den Filou unter Frankreichs Aufklärern, Denis Diderot, glichen solche Stunden zu zweit dem Vorspiel von zwei Schwänen bei der Paarung oder dem Pas de deux von zwei Tänzern auf der Bühne.
Ohne dass es einem der beiden bewusst wird, nimmt der Vorleser eine Haltung an, die ihm als die angemessenste erscheint. Und der Zuhörer tut es ihm gleich.
Also Goethe und Eckermann 2.0.
Oder Erik und Marie Constance.
1. Vorlesen und Sex.
Darf ich mich vorstellen? Marie Constance G., 34 Jahre, verheiratet, keine Kinder, keinen Beruf. Gestern hörte ich den Klang meiner eigenen Stimme. Es war in dem kleinen blauen Zimmer unserer Wohnung, das wir unser Klangkabinett nennen. Ich sprach laut für mich ein paar Verse von Baudelaire, die mir gerade wieder einfielen. Ich finde meine Stimme gar nicht so übel. Aber hört man sich eigentlich selbst? Da hat mir nämlich meine Freundin Françoise vorige Woche gesagt, du hast eine wunderbare Stimme. Zu blöd, dass du nichts daraus machst. Und noch blöder, dass du so in den Tag hineinlebst. Eine Frau muss eine Aufgabe haben heutzutage. Warum gibst du nicht eine Anzeige auf und bietest dich an, zum Vorlesen ins Haus zu kommen?
So beginnt Raymond Jeans Roman La Lectrice, die Vorleserin von 1986. Damals ein großer Bestseller und in Michel Devilles Verfilmung mit Miu Miu in der Titelrolle ein noch größerer Kinohit, der den fast schon ausgestorbenen Beruf der Vorleserin für kurze Zeit wieder auf die Agenda setzte.
Diese Trottel haben meine Anzeige unter der Rubrik Heimarbeit gebracht. Heim stimmt, aber es ist das Daheim der anderen, nicht meins. Ich hatte befürchtet, dass damit alles durcheinander geraten, alles scheitern würde. Stattdessen trifft zu meiner Überraschung der erste Brief in der Agentur ein. Eine einfache Frau mit ungeschickter Handschrift teilt mir mit, dass ihr 14-jähriger Sohn behindert ist, dass sie ihn bei sich zu Hause hat und ihn nach besten Kräften betreut, aber dass er sicherlich Kontakte mit der Außenwelt braucht.
Nach ein paar Wochen hat Marie Constance einen festen Kundenstamm. Neben dem 14-jährigen Erik gehört eine vom Kommunismus besessene Generalswitwe dazu und die 8-jährige Tochter einer gestressten Managerin. Und dann ist da noch dieser Generaldirektor, Typ John Wayne, der auf die Annonce antwortete, dass er mit ihrer Hilfe seine Allgemeinbildung verbessern und, Zitat, wissen will, was man so liest, denkt und sagt. Aber in Wirklichkeit will er nur Sex.
Klingt wie die Geschäftsidee zu einem Escort-Service für Romantiker. Hübsche junge Frau mit netter Stimme und attraktivem Outfit kommt auf Bestellung ins Haus und liest als Appetizer ein paar nette Verschen stilvoll vor, bevor es ans Hauptgericht geht.
Stimmt. Die Vorleserin ist ein Erotikroman und die Titelheldin hat Lust aufs Verführen mit vorgelesener Poesie. Ist das verboten?
Dieser Erik ist 14.
Und gerade darum liest sie ihm, wenn er darum bittet, Baudelaires berühmtes Gedicht »Das Geschmeide« vor.
Ich zögere einen Moment und beginne dann. Die Holde war ganz nackt, doch kennt den liebsten sie und hatte sich geschmückt mit klingendem Geschmeide, des überreiche Pracht ihr sieghaft Aussehen lieh, maurischen Sklaven gleich in ihrem Feierkleide. Erik ist buchstäblich verzaubert, scheint jedes Wort einzusaugen. Er schaut auf meine Beine, heute wieder in Hosen, mit diesem eigenartig ausweichenden Blick, den ich bisweilen an ihm bemerke. Ich lese langsam weiter bis zu der berühmten Strophe. Und all die Herrlichkeit, Schenkel und Arm und Bein, glänzend und schwanengleich, in sanfter Biegung schwellen, sah mein entzückter Blick, mein Auge klar und rein. Da unterbricht mich Erik, und in der Stille des dunklen Zimmers, mit den vorgezogenen Gardinen an diesem Krankenzimmer, sagt er, könnten Sie das nächste Mal wohl wieder in dem Kleid von neulich kommen, Madame?
Und als der Generaldirektor schnellen Sex ohne Poesie will, benutzt sie Literatur gezielt, um ihn erst zu zügeln, und dann?
Meine Affäre mit ihm hat meine pädagogischen Bestrebungen keineswegs verdrängt. Ganz im Gegenteil. Es ist eine besondere Spielart der Pädagogik. Wenn er mit mir schlafen will, muss er zunächst bereit sein zu lesen. Nicht unbedingt mir zuzuhören. Selber zu lesen, meinetwegen laut, wenn ihm das lieber ist. Wichtig ist, dass er sich weiterbildet, da Bildung, wie er selbst gesagt hat, bei seinen gesellschaftlichen Beziehungen so wichtig ist. Damit hätte ich meinen Vertrag erfüllt und wäre für meine Liebesmühe entschädigt, die zufällig auch ein Liebesglück ist. Das scheint er zu verstehen und er fügt sich. Jede besondere Gunst, die ich ihm gewähren soll, muss er sich durch Lektüre verdienen. So liebt er es zum Beispiel, mit kannibalischer Besessenheit meinen Po abzuküssen. Ich verlange, dass er vorher ein Buch darauf legt, wie auf einen Bücherständer, und wenigstens ein paar Minuten laut daraus vorliest. So wie jetzt. Ich liege bäuchlings auf dem Teppich des großen Salons, nackt, dicht am Feuer, das im Kamin brennt. Das Buch auf der erwähnten Stelle, Michelle davor, die Arme auf meinen Oberschenkeln verschränkt, das Kinn erhoben, den Nacken gerade, ganz in die Lektüre vertieft. Der Text, den ich ausgesucht habe, in der Überzeugung, dass ein Generaldirektor mit Bildung auch für die Antike und die humanistischen Meditationen über die Wechselfälle des Glücks aufgeschlossen sein müsste, ist ein Brief von Aretino an Papst Clemens VII. Wer aus so erhabener Höhe herabstürzt wie eure Heiligkeit, muss sich mit seinen Gebeten an Jesus wenden, nicht aber das Schicksal anklagen.
Gegenbeispiel. Rainer Maria Rilke bewarb sich im Winter 1901-1902 beim Landgrafen von Hessen als Vorleser und Gesellschafter. Unvorstellbar, dass er dabei Frivolitäten à la Marie Constance auch nur schemenhaft im Hinterkopf hatte.
Vorlesen kann Sex mit Worten sein, muss es aber nicht. Salvador Dalí zum Beispiel, der spanische Surrealist, verbrachte den Kriegssommer 1939 zusammen mit seiner Frau Gala im südfranzösischen Arcachon. Und das Einzige, was man über die beiden dort weiß, ist, dass sie ihm aus Büchern über Alchemie und Metaphysik vorlas, während er wie besessen malte.
Aber Frankreichs letzte Kaiserin, Eugénie de Montijo, hatte eine Vorleserin, die man überhaupt nur darum noch kennt, weil sie den jungen Alphonse Daudet,
ein schöner Bursche, mit langem Haar und dem Aussehen eines Tenors aus dem Süden, so Edmond de Goncourt 1874,
mit der damals unheilbaren Syphilis infiziert hat.
Gegenbeispiel zum Gegenbeispiel. Die bekannteste Ikone der sexuellen Revolution, Constance Chatterley, lässt sich durch bloßes Vorlesen gerade nicht verführen. Eines Abends, sie ist noch ganz erfüllt vom heimlichen Sex mit dem Wildhüter Oliver Mellers, fragt Sir Clifford, ihr Mann,
was soll ich lesen? Verse oder Prosa? Oder ein Stück?
Lies aus Racine. Das war früher seine große Kunst gewesen. Racine zu lesen auf die echt französische große Manier. Aber er war eingerostet jetzt und befangen. Und der kehlige Klang seines Französisch war wie der Wind im Kamin für sie. Nicht eine Silbe hörte sie von Racine. Cliffords Stimme spülte weiter, plätscherte und gurgelte in ungewöhnlichen Lauten. Wie absurd das war. Wie absurd er war, so über das Buch geneigt, wunderlich und raubvogelhaft und kultiviert, mit breiten Schultern und lahmen Beinen. Was für ein merkwürdiges Geschöpf, mit dem harten, kalten, unbeugsamen Willen eines Vogels und ohne Wärme, ganz ohne Wärme. Eins von diesen Wesen der künftigen Zeit, die keine Seele haben.
Das Lesen brach ab. Sie fuhr zusammen.
Ich danke dir sehr. Du liest Racine wunderbar.
Fast so wunderbar, wie du zuhörst. Immerhin gibt Racine einem alles, was man braucht. Empfindungen, die geordnet sind und eine feste Form haben. Die heutige Welt hat die Empfindungen nur herabgewürdigt, dadurch, dass sie ihnen freien Lauf ließ. Was wir brauchen, das ist klassische Beherrschung.
Ja. Gute Nacht, Clifford. Schlaf gut. Der Racine dringt in einen ein wie ein Traum.
Ausgerechnet Racine.
Zwei. Vorlesen und Tod.
Paris 1667. Seit 6 Jahren regiert Ludwig XIV. Auf dem Lilienthron. Er ist noch nicht Sonnenkönig und Versailles nur ein kleines Lustschloss vor den Toren von Paris. Aber der Aufbruch liegt bereits in der Luft. An allen Ecken wird gebaut, Akademien werden gegründet, Triumphbögen errichtet, Plätze gepflastert, Straßen beleuchtet. Die Künste blühen auf.
Nur einer trauert.
Die Happy Few ziehen in Kriege, sterben oder kehren zurück und vergnügen sich auf Jagden, Partys, Maskenbällen, mit Glücksspielen und Intrigen. Alle sind jung, noch keine 30, der König, sein Bruder, ihre Frauen, Geliebte und Liebhaber.
Nur eine trauert.
Henriette d'Angleterre. Sie war 5, als man ihren Vater, Englands, König Karl I., zum Schafott führte. 17, als man sie mit Philippe von Orléans, dem Bruder von Frankreichs König, zwangsverheiratete. Und 23, als sie das zweite ihrer 3 Kinder begrub. Das erste empfing sie, sagt die Gerüchteküche, vom König. Das zweite starb 1665 bei der Geburt und das dritte im Jahr darauf. Es war gerade 2 Jahre alt.
Niobe grämte sich so um ihre Kinder, dass die Dichter erzählen, sie sei vom äußersten Kummer wie betäubt in einen Stein verwandelt worden.
Keiner weiß, was Henriette d'Angleterre damals fühlte und tat. Wurde sie depressiv? Nahm sie Bäder? Trank Johanniskrauttee, Wasser oder Likör? Sicher ist nur, dass sie Ende 1666, Anfang 1667 den jungen Jean Racine zu sich ins Palais Royal bat, den Ort, an dem sie mit ihrer kleinen Tochter, ihrem Mann und dessen Liebhaber lebte. Sicher ist ferner, dass der Shootingstar unter Frankreichs Dramatikern ihr dort aus seiner noch unvollendeten Tragödie Andromache vorlas und dass er ihr das Werk, als es fertig war, widmete.
Die Geschichte handelt nach dem Fall von Troja. Alle trojanischen Helden sind tot, ihre Kinder umgebracht, die Frauen unter den Siegern verteilt. Andromache fiel an Pyrrhus, den Sohn Achills, der ihren Mann Hektor in Troja erschlagen hat. Gefangen lebt sie nun an Pyrrhus' Hof mit ihrem kleinen Sohn Astyanax, den sie durch eine List vor dem Kindermord der Griechen gerettet hat. Pyrrhus, der mit Hermione verlobt ist, begehrt Andromache, doch Andromache verabscheut den Mörder ihres Mannes. Daraufhin droht Pyrrhus, ihr Kind an die Griechen auszuliefern, die es töten werden, sollte sie ihren Widerstand nicht aufgeben. Es folgt ihr erster berühmter Monolog.
Andromache zu Pyrrhus. Lass mich dir sagen, Herr, wie weit du mich gebracht. Troja sank in den Staub in jener Schreckensnacht. Niemand von Priams Haus entging der Mörderhand. Den Leichnam Hektors schleift Achilles durch den Sand. Zur Sklavin macht man mich, doch blieb der Sohn mir noch. Für ihn nur leb ich, trag für ihn der Knechtschaft Joch. Ja, mehr noch, ich gesteh, dass ich's als Trost empfand, dass nach Epirus mich mein hartes Los verband. Das Glück im Unglück, so der letzte Spross von allen, den großen Königen, in deine Hand gefallen. Ein friedlich Dasein, hofft ich, wird uns hier beschert. Denn hat nicht einst Achill den Priamus geehrt? Und sollte nicht der Sohn dem Vater ähnlich sein? O Hektor, kannst du mir den Selbstbetrug verzeihen? Nie hätt ich Pyrrhus ein Verbrechen zugetraut. Auf seine Großmut hab ich ihm zum Trotz gebaut. Ach, mehr verlang ich nicht, als dass ich und mein Knabe für immer bleiben darf an Hektors stillem Grabe, dass unser Jammer und dein Hass hier enden könnte, dass man uns nimmer von den heiligen Resten trennte.
In seiner Widmung beteuert Racine, dass Henriette d'Angleterre Tränen vergoss, als er ihr den Monolog vorlas, und Gedanken äußerte, von denen einige Textpassagen profitiert haben.
Um die Spannung zu schürzen, taucht in Racines Stück noch der von den Griechen gesandte Orest auf. Er soll Andromaches Sohn entführen, verliebt sich stattdessen jedoch unsterblich in Pyrrhus' Verlobte Hermione, die wiederum Pyrrhus liebt und Orests Liebe nur missbraucht, um Pyrrhus zu bestrafen, der von Andromache nicht ablassen will.
Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen heiratet aus Ärger, den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Heinrich Heines Version der Geschichte.
Ja, jedenfalls endet Racines Stück damit, dass alle tot oder wahnsinnig sind. Nur Andromache und ihr kleiner Sohn kommen heil davon.
Nur die Fremde, verschleppt, gedemütigt und erpresst, überlebt den Sumpf, in dem die anderen versinken. Andromache, unschuldig wie ihr Kind und sich selber treu um jeden Preis.
Für Henriette d'Angleterre gewiss eine Schwester im Geist. Ein Trost, davon zu hören, vorgelesen zu bekommen. Eine Hoffnung, ein Zukunftsversprechen.
Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz in zwei.
Drei. Vorlesen als Therapeutikum und der Vorleser als Therapeut.
Schon in der Reha-Klinik hat mir die einzige kluge Krankenschwester vorgeschlagen, ihm etwas vorzutragen. Ein Gedicht vielleicht, um seinen Kopf anzuregen. Wenn Freunde kamen, bat ich sie nun, eine Zeitung mitzubringen und ihm vorzulesen.
Berichtet Gabriele von Arnim in ihrem 2021 veröffentlichten Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand«. Beeindruckend beschreibt sie, wie sie ihren Mann, der nach zwei Schlaganfällen, mehreren Lungenentzündungen und Thrombosen und Fehlbehandlungen in Krankenhäusern und Reha-Kliniken nicht mehr gehen, lesen, schreiben und deutlich sprechen konnte, 10 Jahre lang pflegte, auch während einer eigenen Krebsbehandlung.
Die Vorleser gaben ihm ihre Zeit, ihre Stimmen, ihre Kommentare.
»Hör dir das an«,
riefen sie, wenn sie politische Nachrichten lasen.
Was für ein Wahnsinn! Haben unsere Politiker denn keinen Verstand mehr und die Journalisten auch nicht?
Bald habe ich einen Pool von 17 Menschen, die ihm vorlesen. Und am Ende gar eine Warteliste. Jeden Morgen fragt er, wer kommt heute? Und wenn ausnahmsweise mal keiner kann und ich sage, heute lese ich, zuckt er mit den Schultern und brummt, auch egal. Er liebt die Vorleser.
Ich hatte mir den Montag reserviert, dann konnte ich ihm den Spiegel vorlesen.
Erzählt einer, als ich ihn später frage, wie es sich angefühlt habe, ein Vorleser zu sein.
Ich habe gern gelesen, mochte es, wie konzentriert er zuhörte und habe mich auch ein bisschen nützlich gefühlt.
Immer fürchtete ich die Sonn- und Feiertage. Wenig Pflege, keine Therapiestunden. Wie unterhalte ich ihn? Möge er keine Schmerzen haben, keine Wut, in keine apathische Ferne entschwinden. Möge irgendjemand mal kurz vorbeikommen am Ostersonntag oder Pfingstmontag. Mögen wir eine andere Stimme hören. Ausgerechnet jeden Sonntag kommt die Freundin. Ganze Balladen hat sie uns vorgetragen. Manchmal war sie so müde, dass sie beim Vorlesen eingeschlafen ist. Dann hat er ihr liebevoll die Hand gestreichelt und gesagt, schlaf du nur. Die Hauptsache, sagt sie heute, war wohl, dass man bei ihm saß und er merkte, sie hat mich lieb. Ich bin nicht allein. Sie sitzt hier für mich. Immer saßen die Vorleser auf einem roten Sessel vor einem großen Fenster. Er im Rollstuhl gegenüber. Zwischendrin fuhr er an die Stange an der Wand, um sich hochzuziehen, kurz den Rücken zu strecken und rollte zurück. Einer der Vorleser sah eines Tages ein Buch auf dem kleinen Tisch neben dem Sessel liegen, nahm es in die Hand und war empört.
Wer darf denn bitte Tolstois Kindheitserinnerungen lesen? Und ich muss den Tagesspiegel lesen?
Ein Mann erzählt mir, er habe einen Vertrag mit Gott geschlossen.
Wenn ich diesem Kranken vorlese, bleibe ich verschont. Wenn ich hier ein guter Mensch bin, Gott, dann werde ich nicht zerstört. Ich will so ein Schicksal nicht, wie er es hat. Dann lässt du mich im Bett sterben oder beim Whisky.
Die Vorleser haben uns Abwechslung geschenkt und Ruhe. Die schwerhörige Frau nahm beim Lesen ihre Geräte aus den Ohren und war nur noch bei ihm und im Buch. Man wagte kaum, den Raum zu betreten, in dem sie beide waren, um diese intime Intensität nicht zu stören. Als diese Frau eines Tages bemerkte, dass andere weitergelesen hatten in dem Buch, das sie bald so liebte wie er, war sie empört. »Unerhört«, rief sie, »das können Sie nicht zulassen, das ist ja fast wie Ehebruch.« Danach haben sie sich geduzt.
An seinem letzten Morgen hat sie...
Hatte ich in seinem Zimmer Musik angestellt. Cello-Suiten von Bach. Er hatte in den Tagen und Wochen zuvor nur Klarheit ertragen und Heiterkeit. Ich durfte ihm nur Ringelnatz vorlesen.
Es ist besser so. Reich mir die Hand. Wir wollen froh und lachend voneinander gehen. Wir würden uns vielleicht nach Jahren nicht mehr so gut wie heute verstehen.
Die Vorleser haben ihm Schutz geschenkt, Nähe, Lebendigkeit, haben ihn aus dem Gefühl der Abseitigkeit herausgeholt, haben eine Gemeinsamkeit hergestellt mit ihm, den Raum gefüllt mit ihren Stimmen, ihrer Zuneigung, ihrer Wärme. Sie haben uns geholfen, aus dem mattgrauen Alltag leuchtende Momente der Freude herauszuschneiden.
Vorlesen und Gespenster.
Manche Vorleser bannen Gespenster, wie bei Gabriele von Arnims schwerkrankem Mann. Manche Vorleser wecken Gespenster, wie Molly Morgan Muir in Javier Marias Erzählung »Keine Liebe mehr«. Und manche Vorleser werden die Geister, die sie rufen, nicht mehr los, wie der als Todesengel der deutschen Literatur in die Geschichte eingegangene Mann.
Javier Marias Geschichte spielt um das Jahr 1910 in der kleinen südenglischen Stadt Rye. Die vermögende Mrs. Cromer Blake hat die junge Molly Muir als Gesellschafterin engagiert, welche,
neben anderen Diensten, die sie ihr erwies, mit lauter Stimme Romane vorlas. Die Hausherrin hörte immer stumm und in sich versunken zu. Und am Ende pflegte ihr einziger Kommentar zu lauten: »Molly, du hast eine schöne Stimme. Mit ihr wirst du die Liebe finden.«
Doch die einzige Liebe, die Molly Muir mit ihrer schönen Stimme finden wird, ist
das Gespenst des Hauses. Jeden Nachmittag, während Molly die Worte von Stevenson oder Jane Austen oder Dumas oder Conan Doyle aussprach, sah sie verschwommen die Gestalt eines jungen, ländlich aussehenden Mannes, ein Stallbursche oder ein Knecht. Als sie ihn das erste Mal sah, stehend und die Ellbogen auf die Rückenlehne des Sessels gestützt, in dem die Hausherrin saß, als hörte er aufmerksam dem Text zu, den sie vorlas, war sie kurz davor, vor Schreck zu schreien. Aber der junge Mann hob sogleich den Zeigefinger an die Lippen und gab ihr durch beschwichtigende Handbewegungen zu verstehen, sie solle fortfahren und seine Anwesenheit nicht verraten. Von diesem Zeitpunkt ab las sie Nachmittag für Nachmittag, mit wenigen Ausnahmen, für ihre Herren und auch für ihn.
Stets steht das Gespenst am gleichen Fleck. Nie spricht es. Nie stellt Molly ihm eine Frage. Sie liest nur. Und die Jahre vergehen. Die Hausherrin stirbt. Molly bleibt, liest vor. Das Gespenst hört ihr weiter zu. Doch dann bleibt es plötzlich aus. Molly hofft, wenn sie ihre Lektüren fortsetzt, wird es wieder erscheinen. Aber
eines Nachmittags entdeckt sie, dass das Lesezeichen im Buch von Dickens, das sie ihm geduldig in Abwesenheit vorlas, nicht dort steckte, wo sie es gelassen hatte, sondern viele Seiten weiter vorn. Sie las aufmerksam dort, wo er es eingelegt hatte, und auf einmal begriff sie voll Bitterkeit und erfuhr die Desillusionierung ihres Lebens. So verborgen und still es auch sein mag. Ein Satz des Textes lautete: »Und sie alterte«, und bekam Falten, und ihre gebrochene Stimme war ihm nicht mehr angenehm.
Sie empört sich darüber wie eine verstoßene Ehefrau. Mag ja sein, dass sie altere und er nicht, trotzdem müsse er ihr weiter zuhören. Denn hatte sie ihn nicht in all den Jahren, in denen sie ihm gefiel, durch ihr Vorlesen zerstreut und gebildet? Nun sei es halt umgekehrt. Komm, ruft sie.
Komm, denn jetzt, da ich alt bin, bin ich es, die deine Zerstreuung und Anwesenheit braucht.
Gartenkonzert. Carmen. Ganz durchdrungen davon.
Notiert Franz Kafka am 3. Juli 1912 im Tagebuch. Zwei Monate später beginnt der Jurist der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen seine zweite Existenz als einer der größten deutschsprachigen Schriftsteller. In nur einer Nacht schreibt er die Erzählung »Das Urteil« nieder. 1917 erleidet er einen Blutsturz. Die Diagnose lautet Lungentuberkulose. Sie ist damals unheilbar. Im Herbst 1918 erkrankt Kafka zudem an der spanischen Grippe, gefolgt von einer Lungenentzündung. Ende Dezember 1920 verschlimmert sich sein Zustand derart, dass er sich für 8 Monate in ein Sanatorium begibt. In Matlarasa, heute Matliari, in der Hohen Tatra. Anfang Februar 1921 tritt dort ein junger Mann namens Robert Klopstock in sein Leben.
Klopstock sagt, es war Ende April.
Er taucht als Pfleger auf, zur Unzeit.
Gestern Abend wurde ich gestört, aber freundlich. Es ist ein 21-jähriger Medizinstudent da, Budapester Jude, sehr strebend, klug und auch sehr literarisch. Antizionistisch, Jesus und Dostojewski sind seine Führer. Der kam noch nach 9 Uhr aus der Hauptvilla herüber, um mir den kaum nötigen Wickel anzulegen. Seine besondere Freundlichkeit zu mir kommt offenbar von der Wirkung deines Namens her, den er sehr gut kennt.
Schreibt Kafka Anfang Februar an den Jugendfreund Max Brod.
Robert Klopstock sagt, dass es Kafka war, der ihn angesprochen habe. Er sei mit einem Buch von Kierkegaard auf einer Landstraße spazieren gegangen, als Kafka ihm entgegenkam und fragte, was er da lese.
Aber schon bald ist Klopstock für Kafka nur noch der Mediziner und außerdem ein seltsam gesunder Mitpatient. An Max Brod?
Dabei sieht man ihm von seiner Krankheit gar nichts an. Ein großer, starker, breiter, rotwangiger, blonder Mensch. Im Kleid ist er fast zu stark, hat gar keine Beschwerden, hustet nicht, hat nur manchmal erhöhte Temperatur.
Einzige Irritation?
Sein wie von starken Mächten zerrissenes Gesicht. Im Mittelalter hätte man ihn für besessen gehalten.
Berichtet Kafka am 16. März der Schwester Ottler. Dennoch vertraut er dem jungen Mann und trifft ihn fast täglich. An Max Brod?
Ich verkehre eigentlich nur mit dem Mediziner. Alles andere ist nebenbei. Will jemand etwas von mir, sagt es dem Mediziner. Will ich etwas von jemandem, sage ich es ihm.
Klopstock sagt, dass er sich erst nach vielen Wochen des Zusammenseins erkundigt habe, ob Kafka nicht der Franz Kafka sei, der den Landarzt geschrieben habe.
Aber worüber unterhielten sie sich? Und was las er ihm vor, 7 Monate lang, Tag für Tag?
Spekulieren wir. Denn Klopstocks 2003 veröffentlichter Nachlass enthält, sieht man von Kafkas Briefen an ihn ab, kein persönliches Dokument aus der gemeinsamen Zeit. Kein Notat, kein Journal, keine persönliche Notiz, keinen Zettel, keine Rechnung, kein Rezept.
Ein Mysterium, da er als Kafkas Privatsekretär in die Geschichte einging, als sein letzter Vertrauter, Vorleser. Und als Arzt, der ihn womöglich mit dem goldenen Schuss erlöst oder getötet hat.
Worüber Sie sprachen? Natürlich über die Mitpatienten, die Krankheiten, die Mythen der Medizin, über Klopstocks Heimatland Ungarn unter Miklós Horthy und das Numerus Clausus-Gesetz, das Juden wie ihn vom Studium an den Universitäten so gut wie ausschloss, über seine Kindheit am Balaton, den Umzug nach Budapest, den Tod der Eltern, die Zeit im Krieg, auch über Manu Kony, Ungarns großen Vorkriegsintellektuellen.
Eine Ausgabe von Goethes Gesprächen mit Eckermann in Klopstocks Bibliothek enthält eine handschriftliche Widmung von ihm, von Manu Kony, dem Juristen und Stenografiepionier. Für meinen jungen Freund Robert Klopstock, der mir jeden Abend vorgelesen hat. Budapest 1916.
Daraus wird er ihm vorgelesen haben, aus dem Goethe und aus dem Kierkegaard.
Den Kafka schätzte und von dem Klopstock 4 Bände besaß.
Auch zeitgenössische Bestsellerautoren wie Franz Blei oder Franz Werfel oder Max Brod werden sie gelesen haben.
Und die Fackel von Karl Kraus, die Kafka liebte.
Im Gegenzug wird Klopstock Kafka für die Humoresken seines ungarischen Lieblingsautors Frigyes Korenti zu begeistern versucht haben.
Und dabei wird er auf Rosi Szilárd gekommen sein, in die er hoffnungslos verliebt war.
Klopstocks Budapester Cousine und Schwester von Leo Szilárd, der später Mitinitiator des militärischen Atomforschungsprojekts der USA, Manhattan Project, und noch später einer der schärfsten Kritiker der Atompolitik war.
Denn Kafka tröstet den liebeskummerkranken Klopstock mehrmals. In Briefen, die liebevoll besorgt klingen wie von einem Freund oder von einem Vater, der er vielleicht selbst gern gewesen wäre oder den er gern gehabt hätte.
Andere waren befremdet von Klopstocks, Zitat, etwas anschmeißerischem Wesen, so Klaus Mann, und seinem Talent, menschlichen Großmut geradezu herauszufordern. So Lili Otwani.
Kafka bittet für den unglücklichen Mediziner bei Freunden und Kollegen um Arbeit und Zuwendung. Nach Prag zurückgekehrt, läuft er von Amt zu Amt und besorgt ihm, was immer er braucht, um sein Studium in Prag fortzusetzen. Eine Aufenthaltserlaubnis, einen Pass, Mensa-Freikarten, sogar ein Zimmer bei seinen Eltern. Als Klopstock sich plötzlich als Korrentis Übersetzer profilieren will, kommentiert Kafka geduldig seine Anfängerübungen. Als Klopstock in einer Tageszeitung eine nicht autorisierte Kafka-Übersetzung von Schandor Maray entdeckt, bringt er Kafka auf die Idee, seinen Verleger Kurt Wolf zu bitten,
das Recht der Übersetzung an meinen Werken einem mir gut bekannten ungarischen Literaten Robert Klopstock vorzubehalten, der gewiss vorzüglich übersetzen wird.
Im Frühling 1924 verschlimmert sich Kafkas Krankheit dramatisch. Nur mühsam kann er noch essen, trinken, sprechen. Magert auf 49 Kilo ab, liefert sich erneut den Ärzten aus. Anfang April geht der Schwerkranke, begleitet von seiner letzten Liebe Dora Diamant, ins Sanatorium Wienerwald. Aber die Ärzte passen auch dort und überweisen ihn an die Wiener Universitätsklinik. Da kündigt Klopstock sein Kommen an. Kafka bittet den jungen Mann jedoch ausdrücklich, Distanz zu wahren und ihn nicht zu überfallen.
Robert, lieber Robert, keine Gewalttaten, keine plötzliche Wiener Reise. Sie kennen meine Angst vor Gewalttaten und fangen doch immer wieder an.
Dann gibt man ihn auch in Wien auf und Dora Diamant mietet in Dr. Hoffmanns Sanatorium in Kierling bei Klosterneuburg Kafkas letztes Zimmer. Dort langt Klopstock am 6. Mai gegen Kafkas Wunsch an und auf Kosten von Kafkas Familie mietet er sich in einem Zimmer unterm Dach ein. Am 14. Mai kauft er noch Kirschen für den Sterbenden in Wien, der sich bereits nur mehr mit Zetteln verständigen kann. Am 2. Juni schreibt Kafka seinen letzten Brief an die Eltern. Mitten im Satz über die ärztliche Versorgung bricht der Brief ab. Am 3. Juni stirbt Kafka gegen Mittag. Die Ärzte konstatieren Herzlähmung als Todesursache.
Als Kafkas Schmerzen zuletzt unerträglich wurden, habe er von seinem Freund die schon in Matliari versprochene Spritze eingefordert, mit den Worten, töten Sie mich oder Sie sind ein Mörder. Und als er sich von Kafkas Bett entfernte, um eine Spritze zu reinigen, habe Kafka zu ihm gesagt, gehen Sie nicht fort. Klopstock, ich gehe ja nicht fort. Kafka, aber ich.
Behauptet Klopstock.
Klopstock ist der einzige Zeuge für diese Sätze, die ihn berühmt und als Freund, in dessen Armen Kafka starb, unsterblich machen.
2015 tauchte Kafkas Reisepass bei einer Versteigerung in New York auf. Die Provenienzforschung ergab, dass Klopstock den Pass aus Kafkas Sterbezimmer mitgenommen haben musste. Warum tat er das? War es Zufall? Ein Erinnerungsstück? Eine Kapitalanlage?
Der Kafka-Biograf Rainer Stach nennt Klopstock einen
zerrissenen, melancholischen Charakter, der heftigen psychischen Schwankungen ausgesetzt blieb und dessen widersprüchliche Erscheinung zeitlebens irritierte.
War Kafkas Vorleser und letzter Freund ein Soziopath? Ein Pseudologe? Ein Borderliner?
Oder nur ein außerordentlicher Pechvogel? Denn 25 Jahre nach Kafkas Tod taucht er erneut in Verbindung mit dem Tod eines prominenten deutschen Schriftstellers auf. Diesmal ist es der Selbstmord von Klaus Mann, über dessen Umstände Thomas Mann, der Vater, im Tagebuch festhält.
Das Gift, Entwöhnungsmittel zugleich, hat er von dem idiotischen Klopstock erhalten.
Dazu hatte sich Klopstock 1946, als er längst ein anerkannter Lungenchirurg mit amerikanischer Staatsbürgerschaft in New York war, in einem seiner raren Interviews über Kafka geäußert und, Zitat, kummervoll gestanden:
Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, würde Franz heute hier mit uns plaudern.
In seinem Nachlass hat Klopstock alle Spuren verwischt. Nichts darin gibt Auskunft darüber, warum er im Februar 21 tatsächlich nach Matliari kam.
Warum er dort Kafkas Nähe suchte, sich als Pfleger ausgab und das später geleugnet hat.
Oder warum er in all den Jahren im Exil in den USA anscheinend nie ein Wort mit seinem Cousin Leo Szilard sprach, der wie er dorthin emigrierte und ein prominenter Physiker war. In Klopstocks Bibliothek gibt es kein Buch von Szilard, keinen Zeitungsausschnitt über ihn, keinen Brief von oder an ihn.
Nichts auch über Szilards Tod oder über den Tod von Klaus Mann.
Es ist, als ob Klopstock die Gespenster, die er in Matliari rief, nie mehr los wurde. Plump gesagt, könnte er das sich einschmeicheln, vorlesen und Sekretär sein in Matliari noch halb als Spiel, halb aus Berechnung betrieben haben. Doch als in Kafkas Kierlinger Sterbezimmer plötzlich tödlicher Ernst daraus wurde, töten Sie mich oder Sie sind ein Mörder, packte ihn gewiss die Angst. Weshalb er beschlossen haben könnte, sich die Definitionsmacht über das Ende des Dichters zu sichern und überall zu verbreiten, dass er der Freund war, in dessen Armen Kafka starb. Einziges Problem, sein prominenter Cousin Leo Szilard. Der hätte mit Geschichten aus ihrer gemeinsamen Jugend womöglich das Vertrauen in ihn erschüttern, ja seine Karriere als Lungenspezialist gefährden können. Also verzichtet Klopstock auf den Kontakt und tilgt alle Hinweise auf die Verwandtschaft aus seinem Nachlass.
Fünf. Vorlesen und Karriere.
Matliari 1921, Paris 1849, Schloss Friedrichsruh bei Öhringen 1853, Valmont bei Montreux in der Schweiz 1926, Buenos Aires 1964. Die Welt ist voller Orte, an denen sich Zuhörer und Vorleser wie Diderots Schwäne beim Vorspiel oder die zwei Tänzer beim Pas de Deux begegnen. Und meist sind es die Zuhörer, die die Initiative ergreifen.
Ich arbeitete nach der Schule im englisch-deutschen Buchladen Pygmalion, wo Borges häufig Kunde war. Borges kam spät nachmittags ins Pygmalion, auf dem Heimweg von der Nationalbibliothek, der er als Direktor vorstand. Eines Tages, nachdem er sich eine Reihe von Titeln ausgesucht hatte, fragte er mich, ob ich ihm, wenn ich nichts Besseres vorhätte, abends vorlesen könne, da seine Mutter, damals schon über 90, sehr schnell ermüde. Borges fragte fast jeden, den er traf, Studenten, Journalisten, Schriftsteller. Ich war 16 Jahre alt. Ich sagte zu und suchte 3 oder 4 Mal in der Woche die Wohnung auf, die Borges mit seiner Mutter und Fanny dem Dienstmädchen teilte.
Jorge Luis Borges war Mitte 60 und schon fast blind, als er 1964 in jenem Buchladen von Buenos Aires den jungen Alberto Manguel ansprach. Mathilde von Schwarzburg-Sondershausen tat es genau 111 Jahre vorher. Sie war vor ihrem Ehemann nach Schwaben geflüchtet und engagierte die ertaubende Kammersängerin Eugenie John als Vorleserin auf ihr Schloss in Schwaben. Heinrich Heine, der berühmteste und sicher auch kränkeste deutsche Dichter, bat im Sommer 1849 den jungen böhmischen Lyriker Alfred Meissner, ihm während der täglichen Besuche die neuesten Tageszeitungen vorzulesen. Manchmal läuft es aber auch umgekehrt und die Vorleser suchen sich ihre Zuhörer aus, wie Klopstock Kafka wählte, Marie-Constance G. Eric oder Colette Audrey Hepburn.
Ein Foto. Die Grande Dame der französischen Literatur 1951 in ihrer Wohnung im Palais Royal mit einem Buch und die fast noch kindlich junge Schauspielerin an ihre Schulter geschmiegt. Die eine liest vor, die andere hört zu. Es geht um Rejane, eine Schauspielerin aus der Belle Époque. Aber es hätte garantiert auch das Telefonbuch sein können und die Hepburn hätte genauso hingebungsvoll zugehört, denn Colette hatte der Schauspielelevin in der Musicalfassung ihres Erfolgsromans Gigi gerade die Hauptrolle verschafft und damit den Durchbruch. Am Broadway wie im Film.
Die Unterhaltungen mit Borges handelten von Büchern und dem Räderwerk der Literatur, von Autoren, die ich nicht entdeckt hatte, von Ideen, die mir noch nie untergekommen waren oder die ich nur stockend, halb intuitiv erfasste, in derselben Weise, wie Borges sprach, wenn er mich mit dem überquellenden und doch irgendwie selbstverständlichen Reichtum seiner Gedankenwelt bekannt machte. Ich schrieb mir nichts auf, weil ich an diesen Abenden völlig absorbiert war.
20 Jahre später ist der junge Zuhörer Alberto Manguel selber Schriftsteller. Sein 1996 veröffentlichtes Buch »Eine Geschichte des Lesens« geht um die Welt. Die anderen über 50 Romane, Sachbücher und Übersetzungen werden mit Auszeichnungen und Preisen überhäuft. Und obendrein beruft man Mangel zum Direktor der argentinischen Nationalbibliothek, wie einst seinen Zuhörer Borges.
Auch Alfred Meissner wird Schriftsteller, verfasst Gedichte, Theaterstücke, Heine-Porträts, Essays. Und für die Unterhaltungsromane, die er wie am Fließband produziert, arbeitet er gar mit einem Ghostwriter, der ihn am Ende zwar ruiniert und in den Selbstmord treibt, aber davor erhält er von Bayerns König Ludwig II. Noch den Maximiliansorden für Kunst und Wissenschaft und ein Adelsprädikat.
Eugenie John, die Sängerin, wird nach 10 Jahren als Vorleserin gleichfalls Schriftstellerin. Die erste Bestsellerautorin der Welt unter dem Pseudonym E. Marlett. Und ihre gleichfalls im Akkord produzierten Romane bilden damals eine so feste Größe im Literaturbetrieb, dass Theodor Fontane genervt feststellt:
Die Sachen von der Marlett, die ich gar nicht als Schriftsteller gelten lasse, erleben nicht nur zahlreiche Auflagen, sondern werden auch womöglich ins Vorder- und Hinterindische übersetzt. Um mich kümmert sich keine Katze.
Der meistgeliebte und umschwärmte Vorleser war aber gewiss Ludwig Tieck, der, Zitat, größte Schauspieler, der nie eine Bühne betrat. Er war schon fast 70, als ihn der frisch gekrönte Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. 1841 mit Geld und Ehrenposten bestach, damit er sein theaterfrohes Leben in Dresden aufgab und als königlicher Vorleser nach Berlin kam. Dort lebte und las Tieck dann noch 12 Jahre. Als er begraben wurde, führte der Monarch persönlich den Trauerzug an.
Das Vorlesen als Ritterschlag, als Stufe auf der Karriereleiter der Literatur. Und als geheimnisvolles Initiationsritual.
Nur ein einziger Vorleser beschreibt dieses Ritual, nur Alberto Mangel. Und er beginnt mit dem Ort, an dem er 4 Jahre lang jede Woche Argentiniens Literaturgott gegenübersaß und ihm vorlas.
In meiner Erinnerung ist diese Wohnung ein abgeschotteter, warmer, duftender Ort. Denn das Dienstmädchen achtete immer darauf, dass die Heizung eingeschaltet war und besprenkelte Borges Taschentuch stets mit Eau de Cologne, bevor sie es in seine Brusttasche steckte. Die Wohnung war zudem recht dunkel und alles in allem eine friedliche Insel, wie geschaffen für den blinden alten Mann.
Nur Alberto Mangel entwirft in Che Borges auch ein Porträt seines Zuhörers. Er schildert die Bücher, die er besaß, die Autoren, die er liebte, die Art und Weise, wie er zuhörte, die Assoziationen, zu denen das Gehörte ihn inspirierte.
Borges machte eine letzte Bemerkung über Kiplings Jugend, über Heines Einfachheit, über die uferlose Komplexität Gongoras, über die Musikalität Verlaines, über die gutartige Natur Stevensons. Er stellt fest, dass jeder Schriftsteller 2 Werke hinterlässt. Das Geschriebene und das Bild seiner selbst. Und dass beide Schöpfungen einander verfolgen bis zum Ende. Ein Schriftsteller kann nur hoffen, wenigstens eine davon zu einem würdigen Ende zu führen. Nicht wahr?
Von Eugenie Marlett weiß man dagegen nur, dass sie zeitgenössische Literatur vorlas. Wen? Alfred Meissner? Heinrich Zschokke? August von Kotzebue, Heinrich Heine, Jane Austen, Gustave Flaubert.
Borges starb am 14. Juni 1986 in Genf, der Stadt, in der er Heine und Vergil entdeckte, Kipling und die Quincy. Doch das letzte Buch, das er sich von seiner deutschsprachigen Krankenschwester vorlesen ließ, war der Heinrich von Ofterdingen, den er aus seinen Genfer Jugendjahren kannte.
Die Eltern lagen schon und schliefen. Die Wanduhr schlug ihren einförmigen Takt, vor den klappernden Fenstern sauste der Wind. Abwechselnd wurde die Stimme hell von dem Schimmer des Mondes. Der Jüngling lag unruhig auf seinem Bett und gedachte des Fremden und seiner Erzählungen. »Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben«, sagte er zu sich selbst, »aber die blaue Blume sehne ich mich zu erblicken.«
Sechs. Träume und Albträume.
fehlt noch die bizarrste und unheimlichste Geschichte. Der Vorleser von Bernhard Schlink, 1995 erschienen und 2008 von Hollywood verfilmt. Der Held ist am Anfang wie Alberto Manguel zwischen 15 und 16. Und wie bei Raymond Jeans freizügiger Vorleserin Marie Constance erlebt er Vorlesen mit Sex, nur dass hier die Zuhörerin den Vorleser verführt. Was zudem noch ein Tabubruch ist, da sie schon 35 ist, fast 20 Jahre älter als er. Eines Tages fragt sie ihn, was er in der Schule lese. Er antwortet, Emilia Galotti.
Lies es mir vor.
Lies selbst. Ich bring's dir mit.
Du hast eine so schöne Stimme, Jungchen. Ich mag dir lieber zuhören als selbst lesen.
Sie meinte es ernst. Ich musste ihr eine halbe Stunde lang Emilia Galotti vorlesen, ehe sie mich unter die Dusche und ins Bett nahm. Vorlesen, duschen, lieben und noch ein bisschen beieinander liegen. Das wurde das Ritual unserer Treffen.
Doch ihre Liebe hat keine Zukunft. Eines Tages verschwindet sie, verletzt von einer achtlosen Bemerkung des Jungen. Und erst 7 Jahre später sieht er sie wieder. Als Jurastudent und Beobachter eines Kriegsverbrecherprozesses entdeckt er sie auf der Anklagebank unter den Wärterinnen eines Konzentrationslagers. Eines Tages hört er eine Zeugin berichten.
Ja, sie hatte Lieblinge. Immer eine von den Jungen, Schwachen und Zarten. Und die brachte sie besser unter und versorgte und verköstigte sie besser. Und abends holte sie sie zu sich. Und die Mädchen durften nicht sagen, was sie abends mit ihnen machte. Und wir dachten, dass sie mit ihnen... Aber so war es gar nicht. Und eines Tages hat doch eine geredet. Und wir haben gewusst, dass die Mädchen ihr vorgelesen haben. Abend um Abend um Abend.
Am Ende nimmt sie als einzige Angeklagte die Schuld an allen Verbrechen auf sich. Doch nicht aus Reue, sondern aus Scham. Plötzlich entdeckt der einstige Vorleser Hannas Geheimnis.
Hanna konnte nicht lesen und schreiben. Deswegen hatte sie sich vorlesen lassen. Aber Hannas Scham, nicht lesen und schreiben zu können, als Grund für ihr Verhalten im Prozess und im Lager? Aus Angst vor der Bloßstellung als Analphabetin, die Bloßstellung als Verbrecherin? Aus Angst vor der Bloßstellung als Analphabetin das Verbrechen? Oder meinte sie, ohne jede Bloßstellung durch und davon zu kommen? War sie einfach dumm?
Nach weiteren 7 Jahren und einer geschiedenen Ehe beginnt er, ihr erneut vorzulesen, daheim und auf Kassetten, die er ins Gefängnis schickt. Sie bringt sich mit Hilfe seiner Stimme und Büchern aus der Gefängnisbibliothek selber Lesen und Schreiben bei. Aber auf ihre Briefe antwortet er nicht und was sie liest, macht sie nicht glücklich. Kurz bevor die Haftstrafe endet, erhängt sie sich in der Zelle. Man findet in ihr vor allem Bücher über den Holocaust und die Konzentrationslager.
Kleine Koda. Das alles ist Vorlesen. Das Vorlesen aller Diderot, Marie Constance, Racine und Heine, Kafka und Colette, Gabriele von Arnim, Gala Dali und Eugenie Marlett.
Ein Palliativum.
Ein Aphrodisiakum.
Eine Initiation.
Eine Inspiration.
Und ein Trost.
Und ein Heilmittel.
Gegen die Angst.
Gegen die Traurigkeit.
Und die Einsamkeit.
Und es ist
das radikale Gegenteil von
eine KI wie ich braucht die cleveren Köpfe der Menschen, um sicherzustellen, dass alles rund läuft.
Und das Gegenteil von
darüber hinaus gibt es nichts zu entdecken. Aber die naturwissenschaftliche Forschung liefert unablässig Nahrung für neue Entdeckungen und Wunsch.
Außerdem ist dieses Vorlesen eine durch und durch friedliche Kulturtechnik.
Der ökologische Fußabdruck liegt fast bei null.
Vorlesen, um die Welt zu retten. Prima Idee.
Warum nicht? Wer es praktiziert, führt jedenfalls keinen Krieg. Und alle berichten, dass das Pas-de-deux mit dem Text wie Balsam wirkt auf die Seele.
Aber gelegentlich hat auch Borges das Vorlesen satt. Hat genug von den Büchern und den literarischen Erörterungen, die er bei jedem Besucher mit kleinen Variationen wiederholt. Dann stellt er sich gern eine Welt vor, in der Zeitschriften und Bücher überflüssig sind.
Weil jeder sämtliche Zeitschriften und Bücher alle Geschichten und alle Gedichte in sich trägt. In seiner Welt ist jeder ein Künstler. Und daher ist auch die Kunst überflüssig. Verschwunden sind die Galerien, die Bibliotheken, die Museen. Verschwunden die Namen von Menschen und Ländern. Alles ist wunderbar anonym. Kein Buch hat mehr Erfolg oder Misserfolg.
Aber wem zuhören, wenn das Vorlesen aufhört?
Unzeitgemäße Spezies. Kleine Ode auf den Vorleser. Von Dagmar Just. Es sprachen Tonio Arango, Kathleen Gafflich und Philipp Lind. Ton Thomas Monajan. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Platt. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.
Als ich mein Augenlicht einbüßte, tröstete mich der Gedanke, dass es so wenige wahre Bücher gibt, dass ich leichterdings jemanden fände, der sie mir vorlesen könnte. Emily Dickinson.